Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Es ist der 22. August. Wir zeichnen auf am Vormittag. Und heute sind bei mir Mareike Täufer und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Mareike. Hallo, Ruben.
Wir schauen zurück auf die Ereignisse der vergangenen Tage. Was hat sich getan im Energiemarkt, wie das hier bei uns so üblich ist? Und ich glaube, wir können eingangs erstmal festhalten, dass es eine vergleichsweise ereignisarme Zeit dann tatsächlich doch ist. Wir sind im Sommerloch, wenn man so will. Aber wir merken natürlich auch, dass der Energiemarkt nicht komplett stillsteht. Wir haben auf jeden Fall genug zu tun und dann auch für heute Gott sei Dank genügend Themen. Und tatsächlich ist es aber auch so, Ron, dass in dieser Zeit, wo weniger Termine, Pressekonferenzen anstehen, dann vielleicht Zeit ist für den einen oder anderen Besuch, den wir sonst so nicht ins Tagesgeschäft untergebracht bekommen. So war es, glaube ich, bei dir. Du hast einen ganz besonderen Termin gehabt. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, ich war in Hamm beim Gaskraftwerk der Trianel und dort gab es eine kleine Presserundreise. Das heißt, wir sind ein bisschen übers Gelände gelaufen, konnten in die Maschinenräume reingucken und haben uns auch über die aktuellen energiepolitischen Themen unterhalten, die die Trianel gerade umtreibt.
Trianel kann man vielleicht kurz nochmal zu sagen, das ist eine Gesellschaft, ein Unternehmen komplett in Stadtwerkehand, also eine Stadtwerke-Kooperation. Ich glaube 50 oder 60 Stadtwerke aus Deutschland und sogar aus dem Ausland teilweise sind an diesem Unternehmen beteiligt und führen über diese Kooperation Projekte durch, die sie als Einzelunternehmen nicht stemmen würden. Und dazu gehört beispielsweise dieses Gaskraftwerk in Hamm, was du angesprochen hast. Das ist, glaube ich, 2007 oder so in Betrieb gegangen. Und du warst da. Wie war dein Eindruck? Was ist da los?
Ja, also vielleicht erstmal so ein bisschen zu erzählen, wie ist es überhaupt auf so einem Gaskraftwerk zu sein. Also jetzt bin ich seit 2 Jahren bei Energate. Das war jetzt mein erster Besuch bei einem Gaskraftwerk. Also irgendwie dann doch immer ganz spannend, sowas mal aus der Nähe zu sehen und nicht immer nur vom Schreibtisch darüber zu berichten. Wie ist es? Also ich bin jetzt nicht so dieser maschinenverrückte, männliche Typ, der sich darüber freut, so diese tollen Maschinen zu sehen und dann sagt, oh und ah. Sondern es ist beeindruckend, diese Maschinen mal zu sehen, mal im Maschinenraum zu sehen. Mir funkeln da ehrlich gesagt nicht die Augen, sondern ich war dann doch eher an dem Austausch interessiert. Aber es ist natürlich spannend, mal über dieses Gelände zu laufen, zu sehen. Oh, so viel steht da ja gar nicht, wenn man mal ehrlich ist. Also da sind diese 2 Kraftwerksblöcke, da sind 2 Hallen. Es gibt noch eine freie Fläche für einen geplanten dritten Kraftwerksblock, über den wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden. Aber an sich ist da relativ wenig los erstmal. Also von daher kann ich jetzt gar nicht so viel von meinen Eindrücken fort berichten, weil mir halt also A, diese Faszination für Maschinen fehlt und B, man auch ehrlich gesagt gar nicht so viel sieht.
Okay, ja. Okay, aber mit wem hast du gesprochen und über was für Themen habt ihr gesprochen?
Ja, vor Ort war Trianel-Geschäftsführer Sven Becker, also der prominenteste Name aus dem Unternehmen. Vor Ort war der Oberbürgermeister Hamms, Marc Herter von der SPD. Vielleicht nur als Hintergrund, warum jetzt der Oberbürgermeister von Hamm da ist. Marc Herter hat sich das Ziel gesetzt, Hamm zum Energiewendezentrum aufzubauen und der ist an verschiedenen Projekten in Hamm beteiligt und wirkte auf mich auch durchaus kompetent. Also er hat es durchaus auch mit einigen fachlichen Einwürfen ja fast geglänzt, würde ich sagen. Also fand ich dann tatsächlich fast beeindruckend, wie sicher er sich da in den energiepolitischen Kosmos bewegt hat. Vor Ort war auch Martin Buschmeier, der Geschäftsführer des Gaskraftwerks und der Geschäftsführer der Stadtwerke Hamm war auch vor Ort.
Und ich glaube, man kann sagen, dass der Du hast es schon so ein bisschen gesagt, der Standort Hamm ist nicht nur für den Bürgermeister natürlich, sondern auch für die Triennale sehr wichtig, weil damit sehr viele Zukunftsprojekte verbunden sind. Ein mögliches Gaskraftwerk, ein neuer Kraftwerksblock, hast du gesagt. Wasserstoff spielt da vielleicht auch eine Rolle. Wie schauen die so, was diese Planungen angeht, für den Standort in die Zukunft?
Ja, also bevor wir auf das Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollen, also wir wollen über die Kraftwerksstrategie gleich nochmal sprechen. Es geht nicht ohne, wenn man ein Kraftwerk besucht, dann ist das Kraftwerkspaket einfach immer Thema. Aber geplant ist unter anderem der Bau eines 20 MW Elektrolyseurs, wo die Planungen auch durchaus vorangehen. Also die Ausschreibungsphase für den Elektrolyseur ist abgeschlossen. Es laufen jetzt die Verhandlungen über die Abnahmeverträge. Und sollten genügend Abnehmer gefunden werden, also das ist immer noch im Konjunktiv, das steht noch nicht so ganz fest, aber man war da ziemlich optimistisch, dass das positiv verlaufen wird, dann könnte man im kommenden Jahr, also 2026, mit dem Bau des Elektrolyseurs beginnen. Das ist so das erste Thema. Eigentlich ging es auch hauptsächlich darum, wenn man ganz ehrlich ist, aber natürlich muss man dann als energiepolitischer Journalist nachfragen, ja, wie sind denn so die, also wie sehen Sie denn gerade die Entwicklung zur Kraftwerkstrategie? Und da fand ich, kamen dann doch ein paar erinnerungswürdige Zitate, vor allem von Herrn Becker, der klar gemacht hat, der Plan bis 2030, 20 GW an Kraftwerken nicht nur auszuschreiben, sondern installiert zu haben, das ist sozusagen zum Scheitern verurteilt. Das war ein ziemlich direktes Zitat von ihm. Also er glaubt da nicht dran. Er sprach von 5 bis 8 GW, die er überhaupt für realistisch hält, dass die bis dahin installiert sind.
Okay, worauf stützt er das? Warum ist er da so skeptisch?
Und die Verzögerungen in der ganzen Kraftwerkstrategie, wir reden da jetzt ja schon seit mindestens 3 Jahren drüber, haben einfach dazu geführt, dass die Produktionskapazitäten bei den Lieferanten voll sind. Also Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was Kraftwerke baut. Und wenn man sich nicht die Lieferverträge sichert, dann kann man auch nicht bauen. Das ist eigentlich ein sehr simpler Grund, aber ich glaube, das ist ein großes Problem. Es gibt viele Unternehmen, die bereit sind, Kraftwerke zu bauen, aber ohne zu wissen, wie die Regularien sein werden, ist halt niemand bereit, die finalen Investitionsentscheid zu treffen. Somit können sich dann die Turbinen nicht gesichert werden und genau das ist auch das Problem in Hamm. Also man ist dort bereit, einen dritten Kraftwerksblock zu bauen, der auch H2-ready sein soll. Aber solange man nicht weiß, wie das Marktdesign aussehen wird, wie die Zukunft aussieht, hat man ganz klar gesagt, wir werden nicht investieren, wir werden das Projekt nicht weiterverfolgen, solange wir nicht wissen, wie es aussieht.
Okay, das heißt, dieser Platz, den du erwähnt hast für einen weiteren Kraftwerksblock, da ist der Plan tatsächlich natürlich in eine Ausschreibung zu gehen, die dann womöglich bald kommen soll. Da warten wir schon seit langer Zeit, du hast es gesagt, auf die Details. Da hat der Regierungswechsel natürlich auch nicht unbedingt geholfen. Und da steht also noch sozusagen viel aus, bevor da tatsächlich eine Ausschreibung stattfinden kann. Und erst wenn die Ergebnisse vorliegen, ein Zuschlag vorliegt, dann würde so jemand wie die Triennale auch tatsächlich den Spaten in die Hand nehmen, sage ich mal.
Genau, das glaube ich gilt für jedes Unternehmen, was bereit ist, Kraftwerke zu bauen, da ja der Plan ist, die nicht unter Grundlast laufen zu lassen, sondern nur dann, wenn sie benötigt werden, haben die halt geringe Laufzeiten. Es lohnt sich nicht, die wirtschaftlich zu betreiben ohne Förderung und deswegen warten alle auf die Förderung. Und das war auch die klare Aussage von Sven Becker. Es wird ohne Kapazitätsmarkt, und das ist vielleicht der zweite Punkt, der sehr spannend war in diesem Austausch, ohne Kapazitätsmarkt wird es keine Investitionen geben. Also jetzt mal davon abgesehen, dass Unternehmen bereit sind, hat Becker sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass man eigentlich jetzt darüber nachdenken muss, dass der Kapazitätsmarkt nun endlich kommt. Also das ist ja vielleicht eins der weiteren Dauerthemen, die uns in Deutschland in der Energiebranche beschäftigt. Der Kapazitätsmarkt wird ich kann gar nicht genau sagen, wie lange der schon gefordert wird, auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Jahren wird er gefordert.
Mhm.
Und die letzten Entwicklungen dazu waren ja im letzten Jahr, also 2024, die Ampelkoalition hatte in einem Optionenpapier sich für einen kombinierten Kapazitätsmarkt ausgesprochen. Und ja, seitdem ist es darum ziemlich still geworden. Und das hat Becker auch nochmal ganz klar gemacht, dass er darüber sehr verwundert ist, dass es da eigentlich keine Weiterentwicklung gibt, dass darüber auch gar nicht gesprochen wird. Also das Thema ist da einfach verschwunden aus den Diskussionen in den letzten Monaten.
Okay, also um das mal aufzudröseln, wir reden hier von zwei Dingen. Das eine, das sind diese Kraftwerksausschreibungen, die sind angekündigt im Koalitionsvertrag und waren auch schon vorher in der Planung in der Ampelkoalition. Da geht es also um die kurzfristige Ausschreibung von Kraftwerkskapazitäten, die möglichst bis 2030 ans Netz gehen sollen. Aber darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sichern wir langfristig denn die Versorgungssicherheit? Und da kommt dieser Kapazitätsmarkt ins Spiel, der zu sagen ein Anschlussmechanismus ist. Und ich höre so ein bisschen raus, für die Kraftwerksbetreiber ist eigentlich diese langfristige Perspektive noch viel wichtiger. Denn wenn man nicht weiß, unter welchen Bedingungen diese Kraftwerke am Markt agieren, dann ist auch natürlich vollkommen unklar, wie wirtschaftlich so ein Projekt sein kann.
Ja, genau so ist es. Was ich auch nochmal spannend fand, war das Argument, brauchen wir 20 Gigawatt an Kraftwerken jetzt sofort bis 2030? Und da hat Becker als Kraftwerksbetreiber, also wie gesagt, wir waren ja an einem Kraftwerksstandort, also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt von einem erneuerbaren Projektierer sprechen, der natürlich dafür wirbt, wir brauchen weniger Kraftwerke, sondern wir sprechen von einem Kraftwerksbetreiber, der gesagt hat, die 20 GW, das halte ich für ziemlich ambitioniert und vielleicht auch überdimensioniert, sondern man sollte sich darüber Gedanken machen, ob man nicht über einen zentralen Kapazitätsmarkt erstmal feststellt, ob man und wie viele Kraftwerksleistung man wirklich braucht. Also er hat sich dafür ausgesprochen, nach belgischem Vorbild einen zentralen Kapazitätsmarkt auszuführen oder einzuführen und dann technologieoffen und, wie er sagte, innovativ zu gucken, wie man die benötigte Leistung in den Markt bekommt. Und er hat dann zum Beispiel von Notstromaggregaten gesprochen, die in Krankenhäusern vorhanden sind, die ja im Grunde nie benutzt werden. Ob das nicht eine Möglichkeit wäre, ein riesiges Maß an Leistung in den Markt zu bringen, den man irgendwie integrieren könnte, wenn man innovativ denkt. Also er meinte, Deutschland müsse wieder innovativer denken, müsse offener sein, dürfe sich nicht auf eine Technologie beschränken.
Ja, das ist natürlich interessant, weil wir ja bei den Ausschreibungen zumindest ganz klar, das ist zumindest mein Kenntnisstand, von gasbasierten Kraftwerken sprechen. Aber du hast natürlich recht, denkbar wären zumindest auch andere Technologien, die vielleicht nicht in einem Ausmaß, der uns über jede Dunkelflaute hinaus hilft, aber die in Teilen zumindest auch gesicherte Leistung beisteuern könnten.
Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo man in Zukunft nachdenken muss. Also ich hab mitgenommen, dass wir diese Diskussion über den Kapazitätsmarkt vielleicht auch wieder stärker führen sollten. Und es ist schon verwunderlich, dass darüber nicht gesprochen wird. Also das war ja im letzten Jahr, als dieses Optionenpapier der Ampelkoalition rauskam, gab es eine sehr lebhafte Diskussion. Die Diskussion war vor allem ablehnender Natur, das muss man auch sagen. Also diese Idee des kombinierten Kapazitätsmarkts, die kam nicht besonders gut in der Branche an. Da hieß es, das sei zu kompliziert, Deutschland würde einen Sonderweg gehen. Also es gibt dieses Modell nirgendwo auf der Welt. Man solle sich auf das konzentrieren, was man kennt. Das ist halt der zentrale Kapazitätsmarkt. Es gibt auch einen dezentralen Kapazitätsmarkt in Frankreich, aber da ist man sich ziemlich einig, dass das gescheitert ist. Und auch der französische Staat hat gesagt, das hat nicht so ganz funktioniert. Also da hat man jetzt im Nachhinein nochmal Mechanismen eingeführt, um dieses dezentrale Element zentraler zu lenken. Und die meisten Stimmen haben gesagt, so, wir brauchen einen zentralen Markt. Der große Vorteil ist, den gibt es in Belgien zum Beispiel. Und dann wäre die europarechtliche Genehmigung deutlich leichter. Das sehen wir jetzt ja gerade auch bei der Kraftwerkstrategie. Das kann ganz schön schwierig sein, in Brüssel die Genehmigung zu bekommen für Pläne, die man hat. Und wenn es Modelle gibt, die in anderen Ländern schon genehmigt sind, dann kann man sich darauf berufen und sagen, hey, ihr habt es in Belgien genehmigt, wir machen das ähnlich. Und so ist das Argument, dass es einfach deutlich schneller geht. Weil Schnelligkeit und Planungssicherheit, das sind halt immer noch die Wörter, die alle Kraftwerksbetreiber umtreibt.
Okay, interessant. Ja, dann müssen wir vielleicht am Ende auch nochmal einfach festhalten, dass hier jetzt ja wahrscheinlich im Hintergrund die Gespräche ja laufen zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der EU-Kommission. Da hört man relativ wenig, aber es ist relativ klar, dass dieser Gesetzentwurf, den es geben wird zur Kraftwerksstrategie beziehungsweise das Kraftwerkssicherungsgesetz, hieß es, glaube ich, noch unter der Ampelkoalition, dass es dieses Gesetz auch unter der schwarz-roten Koalition geben wird, vielleicht in etwas anderen Formen, und dass da natürlich gerade dann die Gespräche laufen, weil es wird einen Gesetzentwurf nur dann geben, wenn klar ist, der ist auch beihilferechtlich genehmigungsfähig. Und da hören wir aktuell, glaube ich, relativ wenig. Das spricht aber nicht unbedingt dafür, dass da nicht gerade die Drähte glühen. Wäre zumindest meine Einschätzung.
Also das ist natürlich immer, wir tun immer so, als würde im Hintergrund nichts passieren. Nur weil wir nichts hören, heißt ja nicht, dass nicht die Verhandlungen laufen. Also das sollte natürlich auch nochmal ganz klar gemacht werden. Wir unterstellen natürlich nicht, dass nichts passiert. Nur das, was passiert, ist halt kompliziert und ist einfach verhandlungsbedürftig. Und diese Verhandlungen ziehen sich, und die ziehen sich ja auch schon seit Monaten, Jahren. Das ist ja nichts Neues. Da gibt es ja auch andere Fälle, in denen das so ist. Aber den Vorwurf, es wird nichts gemacht werden, den wollen wir natürlich so hier nicht stehen lassen.
Okay. Ja, okay. Dann ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Dann schwenken wir gerne gleich um. Vorher machen wir eine kleine Atempause und sind gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder. Wir wollen ein weiteres Thema aus dieser Woche uns nochmal genauer anschauen, denn Kraftwerke ist ein großes Thema in diesen Tagen. Aber wir haben noch ein weiteres an Bord hier. Mareike, du bist hier in der Runde, weil du Teil unseres Gasteams bist, wenn man das so sagen darf. Dazu zählt auch das ganze Thema Wasserstoff, Wasserstoffhochlauf, was wir sehr eng begleiten. Und dazu sind wir natürlich auch im Austausch mit der Branche. Diese Woche sind bei uns im Energate Messenger gleich zwei Interviews erschienen mit Marktteilnehmern, die das Thema behandeln. Das ist Spannende aus meiner Perspektive ist so ein bisschen, dass wir auf der einen Seite die Abnehmerseite haben und auf der anderen Seite diejenigen, die den Import organisieren, also die Frage beantworten, wo kommt der Wasserstoff denn her? Und das sind ja zwei unterschiedliche Blickwinkel, die beide so ein bisschen mit eigenen Problemen kämpfen. Erzähl uns doch mal davon, wie ist so die Ausgangssituation beim Thema Wasserstoffmarkthochlauf?
Das mache ich sehr gerne. Ich musste nur gerade während eures Gesprächs noch darüber nachdenken, welche großen Kraftwerke ich eigentlich schon besichtigt habe, weil mir glänzen da nämlich total die Augen. Mhm. Ich war vor Ewigkeiten in Datteln. Ich war in Gelsenkirchen-Scholven und ich war zum Beispiel auch in Förde, als da quasi die letzte Kilowattstunde Strom erzeugt worden ist. Und ich konnte das so richtig gut, also die Traurigkeit der Belegschaft, sage ich mal, konnte ich so richtig gut nachempfinden. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich jetzt auch noch ein bisschen Gänsehaut. Das war schon cool. Also ich finde das immer super, wenn man bei sowas dabei sein kann, und bin auch ein bisschen neidisch auf den Besuch von Ron, muss ich sagen.
Okay, Die Trianel hört natürlich jetzt aufmerksam zu und weiß, wen sie beim nächsten Mal einlädt, glaube ich.
Genau, also ich erwarte die Einladung dann. Aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Du hast das Wasserstoffthema angesprochen. Ja, wir hatten in dieser Woche hatten wir wirklich zwei sehr spannende Interviews. Leider gar nicht von mir selbst, sondern von meinen Kollegen Thorsten Tschechanowski und Michaela Tix. Es sind zwei unterschiedliche Blickpunkte auf das Thema, aber beide eigentlich nicht so mit besonders guten Botschaften, würde ich jetzt meinen. Das eine ist halt das Interview mit der Westfalen AG gewesen aus Münster. Thorsten hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Perkmann gesprochen. Und im Endeffekt war so ein bisschen der Anlass, dass die Unternehmensgruppe angekündigt hat, ihre Wasserstoffaktivitäten deutlich zurückzustellen. Also das hatten die schon bei ihrer Bilanzpressekonferenz angekündigt. Und zwar bis ins nächste Jahrzehnt zu schieben. Und Hintergrund ist eigentlich im Endeffekt, es rechnet sich nicht. Der Preis für den grünen Wasserstoff ist zu hoch. Die Kunden haben halt einfach nicht die Bereitschaft, den Wasserstoff zu diesen Preisen abzunehmen. So, das ist, so kann man das vielleicht grob zusammenfassen. Und das Unternehmen würde natürlich gerne was in Deutschland machen, guckt aber tatsächlich mehr in das europäische Ausland, speziell nach Frankreich. Also da sind die aktuell besser unterwegs.
Okay, bleiben wir mal bei dem Thema, weil ich finde das natürlich schon eine Aussage mit Gewicht, wenn wir uns vor Augen führen, wer von wem wir da sprechen. Die Westfalen AG ist ja ein sehr traditionsreiches Unternehmen und ein Unternehmen, was lange schon in der Gasbelieferung, also Industriegase vor allem, für die Industrie und für den Mittelstand aktiv ist. Da zählt seit jeher Wasserstoff zu, auch Sauerstoff, andere Gase. Und da liegt es natürlich nahe, dass so ein Unternehmen beim Thema Wasserstoffhochlauf irgendwie für sich beansprucht, eine Rolle zu spielen. Man kann auch sagen, Westfalen AG wird in einem sehr engen Austausch sein mit ihren Kunden, nämlich mit der Industrie, die, wie gesagt, Gase beziehen. Also da, glaube ich, kann man sagen, ist ein Marktteilnehmer zu Wort gekommen, der sich bei dem ganzen Thema Wasserstoffhochlauf sicherlich gut auskennt. Und ich höre raus, läuft nicht so, wie man sich das gedacht hat. Kannst du nochmal genau sagen, wo liegt das Problem?
Naja, also im Endeffekt ist halt einfach die Differenz im Erdgaspreis zu hoch, ne? Also Herr Perkmann sprach von einem Faktor 6 oder 7, und ja, dann rechnen sich halt solche Projekte nicht. Und das ist auch das, was wir aus der Branche wiedergespiegelt bekommen, dass viele Industriebetriebe wieder verstärkt auf Erdgas setzen oder ihre Pläne sozusagen auf Wasserstoff umzustellen zurückgestellt haben. Sehr wahrscheinlich auch, weil sich ja nach der Gaskrise der Erdgaspreis wieder normalisiert hat. Ja, also ich hatte dazu zum Beispiel auch kürzlich erst ein Interview mit der Chefin der Badenova Netze, der Frau Julie Bürkle-Weiß. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und die hat mir das zum Beispiel auch ganz klar gesagt, dass also im Gegensatz zu den Haushaltskunden die Erdgasnachfrage aus der Industrie wieder merklich gestiegen ist. So.
Okay, aber jetzt müssen wir mal ehrlich sagen, dass grüner Wasserstoff teuer ist. Das ist ja jetzt keine bahnbrechend revolutionäre Erkenntnis. Ja, das ist ja klar, dass man da preislich sich nicht auf dem Level von Erdgas bewegt. Und das ist ja ein Thema, was irgendwie allen Beteiligten irgendwie klar sein dürfte. Warum ist das nicht schon längst adressiert? Oder ist es das? Und warum klappt das trotzdem nicht?
Ja, also was die Branche immer wieder kritisiert, sind ja im Endeffekt die strengen Regularien, nach denen grüner Wasserstoff bei uns erzeugt werden muss. Also da ist vor allem dann die erneuerbaren Richtlinie RED II ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also die Kriterien zum Thema Gleichzeitigkeit und Zusätzlichkeit werden da immer wieder genannt, die halt im Endeffekt die Erzeugung teurer machen, weil sie halt eben auch die Auslastung der Elektrolyseure doch sehr begrenzen. Also das macht zum einen die heimische Erzeugung teuer. Also du hattest zum Beispiel auch gerade erwähnt, dass die Westfalen-Gruppe vor allem halt auch den Mittelstand vertritt oder viele Kunden aus dem Mittelstand hat. Und da hat Herr Perkmann zum Beispiel auch gesagt, dass also es für die auch super schwierig ist, gerade auch so diesen ganzen, wenn Förderungen beantragt werden müssen, weil die auch hochkomplex sind. Und das ist für viele mittelständische Unternehmen einfach gar nicht zu leisten, dem gerecht zu werden. Also es gibt halt ja viel zu viele komplexe Strukturen, sowohl was Förderanträge angeht, aber halt eben auch, um diese Regularien für den grünen Wasserstoff zu erfüllen, kann man sagen.
Ein Grund, also dass Wasserstoff teuer ist, hat natürlich auch damit zu tun mit der Produktion. Und da ist jetzt natürlich der Blick, wo kommt der Wasserstoff her? Da reden wir zum einen von der Produktion im eigenen Land, aber natürlich auch von Importen, wo viel passiert. Welche Entwicklung nimmst du in dem Bereich wahr?
Ja, also im Endeffekt es ist es ja so, dass immer gesagt wird, wir brauchen beides. Also wir brauchen die lokale Produktion und wir brauchen aber auch Importe. Also bis zu 70%, sogar bis 2030 schon, sollen unseres Wasserstoffbedarfs sollen aus Importen gedeckt werden. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also ein ganz, ganz wichtiges Projekt oder eine wichtige Initiative ist halt die H2 Global Ausschreibung beziehungsweise die H2 Global Stiftung, die halt eben diese Ausschreibung organisiert.
Mhm.
Und das ist im Endeffekt ja auch das zweite Interview, was wir in dieser Woche geführt haben. Das war nämlich mit Timo Boller. Hey, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche. Man schreibt diese Namen immer nur und weiß dann gar nicht so richtig, ob die so richtig ausgesprochen sind. Naja, auf jeden Fall hat er uns halt Einblicke gegeben. Im Moment läuft halt die zweite Ausschreibung der H2 Global Stiftung. Die hat ja halt eben das Ziel, grünen Wasserstoff aus globalen Projekten nach Deutschland zu bringen. So, da gibt es unterschiedliche Lose. Also es gibt halt ein globales Los und einmal ein Los, was sich speziell an die Regionen Afrika, Südamerika und so weiter richtet. Und genau, also da ist halt so ein bisschen auch im Endeffekt der gleiche Knackpunkt, es ist halt kompliziert für diese Länder, die Kriterien zu erfüllen, um grünen Wasserstoff nach Europa zu bringen. Das hat sich auch schon in der ersten Ausschreibung gezeigt. Die Bieter, die halt mitgemacht haben, haben immer wieder um Aufschub gebeten, also einfach weil, um diese Anforderungen zu erfüllen. Da war es zum Beispiel so, dass eigentlich die ersten Lieferungen schon in diesem Jahr geplant waren und die sollen jetzt tatsächlich erst 2027 kommen. Also das Unternehmen, was damals bezuschlagt worden ist, Fertiglobe, gesagt, wird halt erst 2027 Wasserstoff in Form von Ammoniak nach Deutschland bringen. Und bei der zweiten Ausschreibung, die jetzt gerade läuft, also bis Mitte September, können die Unternehmen sich halt noch bewerben. Es ist so, dass H2 Global bis Ende nächsten Jahres sich Zeit nehmen möchte, die Zuschläge zu verteilen. Und dann soll ab 2028, Stand jetzt, Wasserstoff geliefert werden. Es ist aber auch so, dass das den beteiligten Akteuren klar ist, dass sich das nochmal verzögern kann, dass es alles nicht so einfach ist und der Plan ist wohl auch, da nochmal weiter nach hinten gehen zu können.
Okay, also da kündigen sich sozusagen dann auch nochmal Verzögerungen an, die die Verfügbarkeit von Wasserstoff natürlich auch nochmal ein bisschen in Frage stellen. Und das wiederum ist dann auch für die Abnehmer keine gute Nachricht, weil wenn das Angebot nicht da ist oder nur in einem begrenzten Umfang, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Preise, denn je mehr Angebot, desto mehr gehen die Preise dann hoffentlich auch runter. Du hast eben Fertiglobe angesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Name ist, der jedem so geläufig war. Ich kannte das Unternehmen lange Zeit nicht, weil es kein Unternehmen ist, was aus der Energiewirtschaft kommt, sondern es ist vor allem, glaube ich, ein Hersteller von Düngemittel. Daher auch der Bezug zu Ammoniak. Und diese erste Ausschreibung von H2 Global oder H2 Global, wie manche international bewanderte Kollegen auch sagen, die erste Ausschreibung hat dieses Unternehmen, glaube ich, komplett gewonnen. Also die gesamte ausgeschriebene Menge für ein Projekt, jetzt korrigiere mich, in Ägypten, glaube ich. Also ich meine, da wird im großen Stil Produktionsanlagen aufgebaut, die dann uns künftig mit Ammoniak, mit Wasserstoff, mit hohem Wasserstoffgehalt versorgen sollen.
Das ist richtig. Es ist jetzt aber auch so, dass Herr Boller davon ausgeht, dass wir wahrscheinlich nicht nur einen, ich sag mal, Gewinner haben werden in der zweiten Ausschreibung, sondern vielleicht auch mehrere. Also die Resonanz scheint ja zumindest auch ganz gut zu sein. H2 Global war jetzt auch auf so einer Art Roadshow unterwegs und hat sozusagen geworben für diese Ausschreibung. Und da gab es irgendwie 2000 zumindest interessierte Unternehmen. Also klar, es sind nicht 2000 Wasserstoffprojekte, die dahinter stehen. Aber ja, also das Interesse scheint zumindest vorhanden zu sein weiterhin.
Okay, ja, aber das klingt doch schon mal gut, denn wie gesagt, der Wettbewerb an der Stelle kann natürlich auch bei der Kostenfrage ein wichtiger Faktor sein.
Ja, das stimmt. Und also wir haben natürlich Herrn Bolley auch zu den Kosten gefragt. Und ja, da wollte er eigentlich noch nichts sagen, beziehungsweise ja, gab es halt noch keine Aussage dazu und hat aber auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht ja auch gar nicht nur darum geht, da jetzt so ein Preisschild dran zu machen, sondern wir wollen ja halt eben auch da ja ganze Wertschöpfungsketten aufbauen und ja, dann darf es vielleicht auch am Ende ein bisschen mehr kosten. So. Wobei ich jetzt nicht weiß, also mal davon abgesehen, die Verfügbarkeit, also wann kriegen wir grünen Wasserstoff, ist natürlich das Preisschild für die Industrie bei uns die entscheidende Frage, ne?
Absolut, absolut. Das nicht nur für die Industrie, aber für die vielleicht nochmal besonders, weil die natürlich den Vergleich anlegen, den du ja eben auch schon angesprochen hast, was kostet denn Erdgas? Und Erdgas lässt sich ja auch über Kompensationsmaßnahmen grün färben, sage ich mal. Was kostet das Erdgas im Vergleich zum Wasserstoff? Dieses Verhältnis muss irgendwie konkurrenzfähig sein.
Und das ist ja auch das, was in dem Interview mit der Westfalen AG ganz klar nochmal rauskommt. Am Ende entscheidet der Preis. Und ich glaube, das ist das große Problem gerade. Der Preis ist derzeit noch unattraktiv. Ob es in der Zukunft attraktiver wird, wird sich zeigen. Aber der Hochlauf, das Wort sagt es ja schon, das muss ja irgendwann beginnen. Und irgendwo muss der Beginn für den Hochlauf sein. Und wenn man den nicht heute legt, dann... Also wann dann? Jetzt, also das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt sind die Preise noch sehr hoch, die Nachfrage ist noch nicht so besonders groß, aber möchte man einen Hochlauf haben, muss es halt irgendwo einen Beginn geben. Und ich finde, diese beiden Interviews passen da wunderbar aufeinander. Also man sollte sie am besten direkt hintereinander lesen, damit man so zwei Perspektiven, die sich irgendwie so ein bisschen miteinander konkurrieren, aber gleichzeitig auch irgendwie das Problem, finde ich, sehr schön darstellen. Also das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir großen Spaß gemacht, obwohl es eigentlich keine gute Nachricht ist, aber von der Aufmache her, finde ich, sind diese beiden Interviews total gut ergänzend.
Okay, die Aufmache verlinken wir hier natürlich in den Shownotes, ist ja klar. Und diese Preisfrage, die wir jetzt aufgeworfen haben, ist vielleicht auch an einer anderen Stelle nochmal ganz interessant, denn auch diejenigen, die hierzulande ja Elektrolyseprojekte planen, schauen darauf, wie konkurrenzfähig ist denn der Import. Da hatten wir zuletzt auch das eine oder andere Projekt, was Verzögerungen, was sich verzögert. Und wenn wir jetzt hier festhalten, dass womöglich der Import A sich verzögert und B auch Preise aufwirft, die schwierig sind, dann sieht sich vielleicht der eine oder andere Projektierer doch noch motiviert, das eigene Elektrolyseprojekt hierzulande dann weiter voranzutreiben.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Das wäre wünschenswert. Wir haben laut Regierungsplänen ein 10-Gigawatt-Ziel bei der Elektrolyse. Mal gucken, ob das Bestand hat. Wir wissen ja, es findet gerade ein Energiewende-Realitätscheck statt. Also da gibt es eine Datenerhebung, Energiebedarf wir eigentlich unterwegs sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Kontext ja auch die Frage aufkommt, mit was für Elektrolysekapazitäten wir es eigentlich in Zukunft zu tun haben. Und eine der spannenden Fragen wird sein, hat dieses 10-Gigawatt-Ziel eigentlich noch Bestand, also ist das noch realitätskonform, sage ich mal, oder müssen wir da vielleicht auch anpassen? Aber das sind Fragen, wie so viele, die wir zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht ganz beantworten können, aber an der Stelle das Versprechen, dass wir da natürlich sehr aufmerksam dranbleiben und das hier auch an dieser Stelle sehr gerne diskutieren. Ja, jetzt war herzlichen Dank. Ich glaube, wir kommen für den heutigen Tag dann zum Ende. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Wie gesagt, alle weiteren Infos zu den Themen, die wir gesprochen haben, in den Shownotes und auch natürlich rund um die Uhr bei energate-messenger.de. Habt ihr noch abschließende Worte für heute?
Ja, schönes Wochenende, würde ich sagen, ne?
Ja, das würde ich nehmen. Dann ganz herzlichen Dank nochmal und bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.